Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und by the way, diese Woche ist total durcheinander, denn irgendwie wird mir hier jeder Podcast-Gast krank. Ich habe jetzt, glaube ich, schon die dritte Absage diese Woche bekommen und war ein bisschen am Struggeln. Und es hätte fast keine Folge Montag gegeben, weil die Folgen, die ich schon abgedreht habe, sind schon für den pinken Oktober. Dementsprechend passte das jetzt auch alles nicht und ich hätte wieder von vorne komplett alles schneiden müssen. Aber ich habe ja noch sehr, sehr viele dann eben auch in der Pipeline gehabt und dementsprechend habe ich hier einen ganz bezaubernden Gast sitzen, die doch so spontan einfach mal eingesprungen ist, weil sie gerade in Reha ist, in Boltenhagen. Auch da können wir heute vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Und zwar sitzt mir hier gegenüber die liebe Steffi. Steffi ist 38 Jahre alt, ist Mama. Und als ich ihre Geschichte gelesen habe oder eben so ein paar Worte von ihr, habe ich gedacht, oh krass, okay, ich erzähl's mal. 22 die Diagnose Brustkrebs, 2023 ein Rezidiv, 2024 nochmal ein Rezidiv. Das sind schon wahnsinnige, harte Monate, Jahre, würde ich mal behaupten. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass Steffi heute uns mitnimmt in die Vergangenheit, mitnimmt in ihre Geschichte. Sie ist selber Kinderkrankenpflegerin, Gesundheitscoach, Mentalresilienzcoach und hat eine, ich glaube, noch wahrscheinlich viel längere Vita. Da kann sie aber gleich natürlich ein bisschen selber drüber erzählen. Und zwar hat sie auch einen ganz besonderen Raum geschaffen, der hat unter anderem auch mit der richtigen BH-Größe zu tun oder mit dem richtigen BH zu finden zu tun. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Und wir sprechen auch, was überhaupt ihre Mission ist hier und was überhaupt der Haltkompass ist. Und ja, was auch der Hund für sie bedeutet, der eben auch durch die Krebsdiagnose sie hat begleitet. Und sie hat auch kurz vor ihrer Diagnose noch ihren Mann kennengelernt. Also so viele Themen und das, by the way, hat sie auch noch erzählt. Vielleicht gehen wir da auch ein bisschen tiefer drauf ein, weil das hat natürlich auch immer viel damit zu tun, dass sie sehr, sehr viele harte Schicksalsschläge hinter sich hat. Mehr möchte ich hier gar nicht verraten. Ich glaube, das reicht auch schon. Und ich glaube, du bist auch wahrscheinlich sehr, sehr neugierig, wenn du schon allein dieses Intro hörst. Also ich wäre es auf jeden Fall und freue mich jetzt sehr, liebe Steffi. Danke, dass du dir Raum und Zeit genommen hast. Wir hoffen, dass das Internet auch hier funktioniert in Boltenhagen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Frau Kendra, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig.
Sehr gerne. Liebe Steffi, du hast ja eine ganz schön lange Vita auf jeden Fall, was du alles machst und was du alles gelernt hast in dem Sinne. Aber lass uns doch mal so ein bisschen zurückgehen. Vielleicht nicht nur in das Jahr, wo du die Diagnose bekommen hast, sondern du hast ja auch von einigen Schicksalsschlägen gesprochen. Magst du vielleicht da erstmal beginnen?
Ja, da können wir sehr gerne beginnen. Ich glaube, also der heftigste Schicksalsschlag, den ich gekriegt habe, war 2007. Ich war knapp 20 Jahre alt und das war auch so das erste Mal, dass der Tod mir sehr nahe war. Ich hatte einen schweren Autounfall mit einer Schädelbasisfraktur. Mein Kopf war halb offen.
Krass.
Ja, genau. Und da fing das Ganze schon einmal an, dass ich ja quasi um mein Leben gekämpft habe, aber mich auch schnell berappelt habe und das alles sehr gut weggesteckt habe und tatsächlich auch relativ schnell meine Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenschwester beenden konnte.
Also alleine das ist ja schon auch sehr tragisch, also vor allem auch, was man seelisch da mitmacht, gerade Thema schwerer Autounfall, dass man dann wieder selber ins Auto einsteigt, dass man sich das auch traut, genau da weiterzumachen, an dieser Unfallstelle vielleicht auch noch vorbeizufahren, wenn es eben auch noch andere Verletzte gegeben hat. Das ist schon ja ein riesengroßes Thema und ich hoffe sehr, dass du da gut durchgekommen bist und dass du vor allem auch da schon Hilfe hattest und Unterstützung, wie man dann eben mit so einer Situation umgehen kann.
Also ja, definitiv. Es war für mich, also ich war Beifahrer damals bei dem Unfall und es war für mich super schwierig. Ich war, glaube ich, Ewigkeiten kein Beifahrer nach der Zeit, aber mittlerweile kann ich auch wieder gut Beifahrer sein. Ich bin kein guter Beifahrer, aber ich sitze zumindest auf dem Beifahrersitz und kann dabei auch entspannen.
Okay.
Ja, und damals waren natürlich auch meine Familie und meine Freunde einfach schon der größte Halt und das eben auch jetzt dann knapp, ich würde sagen, 15 Jahre später bei der Diagnose Brustkrebs.
Sehr schön. Magst du uns dann so ein bisschen weiter erzählen? Gab es dann noch mehrere starke Einschläge oder was? Oder sprechen wir dann mal weiter jetzt dann rüber,
Ja,
wie es 2022?
eine große weitere Schicksalsschläge gab es jetzt zwischen den Zeitraum nicht. Ich bin 2013 noch Mutter einer wundervollen Tochter geworden. Okay, gut, wie der Lauf der
Schön.
Dinge so spielt, war dann irgendwann oder bin ich mit meinem Ex-Mann dann eben auseinandergegangen. Eine Trennung und eine Scheidung ist auch hart. Ich würde auch sagen, ist ein kleiner Schicksalsschlag, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was ich davor und danach erlebt habe. Genau.
Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Wochen oder Monate vielleicht vor 2022, also bevor die Diagnose kam?
Ja,
Was war da
natürlich.
gerade so privat bei dir los? Also war das mit der Scheidung da gerade oder?
Die Scheidung war schon viel früher, also das war alles abgehakt. Also es, naja, wir kennen ja alle so 2000, so um die 2020, 2021, 2022, Corona und war ja absolut nervenaufreibend und keiner wusste ja so genau, wie lange das gehen wird damals zu der Zeit. Und ja gut, ich mit meinem systemrelevanten Beruf als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin zu der Zeit, oder ich arbeite jetzt schon länger im OP, in der Erwachsenenpflege, aber auch da ist man ja systemrelevant und muss trotzdem arbeiten gehen, während die Kinder zu Hause beschult werden und eine Notbetreuung da ist. Auch in der Zeit einfach wieder einen super Rückhalt von meiner Familie, die sich auch viel dann um meine Tochter gekümmert haben, damit ich arbeiten gehen kann.
Na schön.
Zu der Zeit habe ich dann irgendwann meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt. Ende 2021 war das. Und genau. Und dann war das erst noch, also lief das ja alles noch ganz gut und ich glaube, ich hatte dann zwischendurch noch mal Corona und war krank, dann hat man sich wenig gesehen und fing Mitte 2022 dann so das ja das Dilemma an, dass ich mir Blut aus der Brustwarze lief und
Okay.
ja, so hat das Ganze angefangen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich sowas ein paar Jahre zuvor schon mal hatte, da auch eine Mammographie gemacht worden ist und alles und nichts festgestellt worden ist. Also es war einfach dann irgendwann wieder gut. Und so fing das eben Mitte 2022 wieder an und dann habe ich das ein paar Tage beobachtet und habe dann einen Termin bei meiner Frauenärztin gemacht und na, die hat mich dann eben zur Mammographie geschickt. Man muss aber sagen, ich zu dem Zeitpunkt mit knapp 35, was ich war, ist das Brustgewebe noch so fest, dass man bei der Mammographie gar nichts gesehen hat. Und meine Frauenärztin war aber so, dass sie gesagt hat, naja, das reicht ihr in der Hinsicht nicht aus. Und hat mich ans Brustzentrum überwiesen.
Gut.
Genau, weil sie einfach gesagt hat, das sollen die Fachleute machen. Und da hatte ich dann auch im Oktober einen Termin. Also ich hatte Anfang Oktober die Mammographie und eine Woche später dann auch schon einen Termin im Brustzentrum. Das ging alles relativ zügig. Und auch da war man erstmal ganz entspannt und hat gesagt, gut, bei der Mammographie hat man nichts gesehen. Dass man dann so eine Galaktographie macht, kriegt man dann für die, die es nicht wissen, Kontrastmittel über die Brustwarze in die Milchgänge gespritzt. Es ist,
Aua.
ja, genau, ein Aua-Gefühl, absolut. Wenn dir da so jemand mit der Nadel drin rum in der Brustwarze rumfriemelt. Und auch das Kontrastmittel ist kein angenehmes Gefühl. Und einen Abstrich von diesem Blutsekret hat man da noch gemacht. Und dann hat man halt einen Knoten in den Milchgängen gesehen oder irgendwas Auffälliges, wie auch immer. Aber wir sind von keiner Zeit, hat irgendjemand das Wort Krebs in den Mund genommen oder dass es bösartig ist. Also wir sind immer vom was Gutartigen ausgegangen. Und so bin ich dann Ende November operiert worden. Also man hat dann auch nur so einen ganz kleinen Teil vom Milchgang entfernt, wo eben dieses Gebilde zu sehen war. Und ja, dann geht's ja los mit diesem Warten aufs Ergebnis. Ich glaube auch, dass dieses Warten auf das Ergebnis in dieser ganzen Zeit immer das Allerschlimmste für mich war.
Kann ich total nachempfinden.
Ja. Und gut, dann hat man eben das Dezis diagnostiziert. Ist ja eigentlich in der Hinsicht nur eine Vorstufe. Das heißt nur, es ist eine Vorstufe. Ich vermeide mittlerweile das Wort nur. Am Anfang habe ich gesagt, ja, es ist nur ein Dezis und das ist ja nur die Vorstufe, aber bei zwei Rezidiven, glaube ich, wird auch ganz deutlich,
Wohl
dass auch so
nicht.
eine Vorstufe nicht nur ist, sondern auch wirklich was, was ernst genommen werden sollte.
Absolut, ja.
Genau. Und dann haben wir, ich glaube, ja, Anfang Dezember nachresiziert und haben das Ganze versucht, brusterhaltend zu operieren. Und dann kam aber auch wieder nach dieser Wartezeit das Ergebnis, dass immer noch Tumorzellen vorhanden sind. Und dementsprechend haben wir uns dann für die Ablatio entschieden mit Silikonaufbau direkt. Alles in einer OP. Und das war dann so im Ende Dezember. Und
Keine Chemotherapie?
nee, keine Chemotherapie, keine Bestrahlung. Das war so am Anfang, dass wir gesagt haben, dadurch, dass es ja nur, das ist
Eine
nur mal in
Vorstufe.
Anführungszeichen gesetzt, eine Vorstufe ist und mit der Brustabnahme würde mir das Ganze eben erspart bleiben. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja schön, also
Okay.
ne, wenn ausgeräumt ist, ist ausgeräumt, was soll's. Und Brustwarze war eben auch entfernt, die war eben auch betroffen. Und hatte dann meinen Implantataufbau und bin dann so langsam wieder ins Leben gestolpert, möchte ich sagen. Habe damals auch schon eine Anschlussheilbehandlung und ja, bin dann normal wieder arbeiten gegangen, nur wie das eben so ist. Also es war so, dass ich zum Zeitpunkt vor der Diagnose habe ein Fernstudium in Gesundheitsförderung für Kinder hatte ich mich eingeschrieben und wollte das natürlich auch gerne beenden. Das habe ich dann auch in der Zeit gemacht, konnte das also beenden und habe dann nebenbei, also es ist so ein bisschen so zu meiner Beschäftigungstherapie geworden, mich in der Krankheit weiterzubilden. Das war dann so das, was mich so
Sehr gut.
aufrechterhalten hat. Und ich habe gedacht, gut, wenn du jetzt eh hier sitzt und du musst von einem Arzttermin zum anderen hetzen und sitzt da immer stundenlang im Wartezimmer rum, dann kannst du dich auch weiterbilden. Und so kamen dann eben meine, ja, oder meine vielen Weiterbildungen noch, die ich gemacht habe zum Kindersporttrainer, dann war es irgendwann eben so, dass ja in der Anschlussheilbehandlung ging es auch mal um Resilienz, aber da ist nur, sind nur diese sieben Säulen erklärt worden und mehr war da nicht drin. Dann gut durch meine Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenschwester kannte ich ja schon das Gesundheitsmodell nach Antonowski und dann habe ich da so ein paar Parallelen gezogen und hatte mich damals auch mit dem Arzt unterhalten, was Resilienz denn eigentlich bedeutet als Gesundheitsmodell. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist was, das könnte mir weiterhelfen, wenn ich da einfach auch Sachen an die Hand bekomme zu den sieben Säulen, nicht nur irgendwie benannt kriege, ne? Man braucht ein Netzwerk und man braucht Selbstwirksamkeit. So nein, aber ich muss ja auch wissen oder ich brauche Techniken, wie ich das aufbauen kann. Und ja, dann habe ich gedacht, ja gut, dann bildest du dich noch weiter und packst das eben noch obendrauf. Ja. Das war, wie gesagt, so meine Beschäftigung
Sehr schön.
dann so zwischendurch, genau. Und ich war dann
Zwischendurch
angestellt in
mal.
der Uni. Zwischendurch mal, ja, einfach so zwischendurch. Nein, ganz so leicht war das natürlich nicht, wie sich das so anhört. Aber weil es einfach was war, was an meine Ausbildung angeknüpft hat. Also es war ja einfach schon Grundwissen vorhanden. Und genau, es war Grundwissen vorhanden und es war was, was mich interessiert hat.
Wir haben hier leider gerade so ein bisschen technische Probleme und versuchen jetzt einfach mal den roten Faden wiederzufinden. Liebe Steffi, du hast uns gerade davon erzählt, dass dir das ganz wichtig war, über das Thema Resilienz mehr zu erfahren und du hast dich daraufhin entschieden, den Resilienztrainerschein zu machen, richtig?
Ja, genau, richtig. Ich wollte einfach nicht nur irgendwie die sieben Säulen da stehen haben,
Genau.
sondern tatsächlich wissen, wie ich die eben weiter ausbilden kann, weil ich schon sage, dass ich jemand bin. Ich stecke nicht den Kopf in den Sand. Ich nehme von allem so das Beste mit und bin aus meinen ganzen Situationen, mit denen ich konfrontiert war, immer gut gestärkt rausgegangen und dann habe ich gedacht, es kann nicht schaden, solche Sachen eben auch einfach an der Hand zu haben, und die eben auch zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gedacht, dass ich anderen Frauen damit helfen kann, sondern vielmehr meiner eigenen Familie und vor allen Dingen den Kindern eben.
Ja, sehr
Genau.
gut. Hattest du denn, kurze Zwischenfrage, aber hattest du denn während deiner ganzen Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin, hattest du denn da auch, ich weiß jetzt nicht, wo du gearbeitet hast, aber gab es denn da auch Kinder, die an Krebs erkrankt sind? Also hast du in so einer, auf so
Ja.
einer Krebsstation gearbeitet? Oh, krass.
Ja, also man muss so alle Sachen mal durchlaufen und alle Stationen. Und ich habe damals schon ein Praktikum gemacht in der Schulzeit. Da waren eben auch schon krebskranke Kinder auf der Station und habe tatsächlich in meiner Ausbildung auch viele davon wiedergesehen, die quasi immer noch gekämpft haben. Aber natürlich gab es auch den einen oder anderen, der es leider nicht geschafft hat, die ich damals schon begleitet
Okay.
habe.
Wow, Wahnsinn. Ich finde es immer wieder so, wenn du so darüber erzählst, dann eben auch, oder gerade die Menschen, die eben auf so einer Station arbeiten, da gehört so viel Mut dazu, also da gehört auch so viel, sich abzugrenzen, vor allem auch dazu, weiterzumachen, dann auch dazu, ne? Also gerade wenn du auch selber Mama bist und wenn du aber auch mit ansehen musst, dass es manche Kinder eben nicht geschafft haben, was das auch so für ein Gefühl mit sich trägt.
Ja, also das ist schon absolut Respekt an die ganzen Menschen. Ja, ich habe es in meiner Ausbildung mit durch und ich habe das auch tatsächlich noch ein paar Jahre in der häuslichen Intensivpflege gearbeitet, bin dann aber auch in die Erwachsenenpflege gewechselt und habe es, nachdem ich meine Tochter bekommen habe, noch einmal versucht auf einer Kinderintensivstation. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich nicht mehr abgrenzen konnte und viel mit nach Hause genommen habe und viel auf meine Tochter projiziert habe. Also das war so der Zeitpunkt, wo ich für mich gesagt habe, das geht gerade nicht. Und
Verstehe ich total.
genau, und dann habe ich eben in der Erwachsenenpflege weitergearbeitet, im OP. aber hatte dann eben irgendwann auch den Wunsch, wieder mehr mit Kindern zu machen und deswegen die Gesundheitsförderung für Kinder. Und habe dann eben überlegt, was kannst du machen und wie kann eben auch mehr Prävention und Vorbeugung mit in das System gebracht werden.
Sehr klasse. Wie ging es dann weiter? Du hast ja gesagt, dass es dir erst wieder ganz gut ging, dann eben, du hast wieder in deinen Job zurückgefunden, du hast dann eben noch verschiedene Ausbildungen gemacht. Magst du uns mal ein bisschen weiter mitnehmen?
Das mache ich. Ich habe, wie gesagt, noch den Resilienztrainer und den Mentalcoach gemacht. Das war einfach das, was ich für mich brauchte, was wichtig war. Durch das Brustzentrum bin ich an die Gentestung gekommen nach Köln, Uni Köln. Da haben die das, mit dem arbeitet mein Brustzentrum eben zusammen. Und das BRCA1-Gen habe ich nicht, wobei ich da tatsächlich nicht mit gerechnet hätte, weil beide meiner Großmütter Brustkrebs hatten. Aber ich habe eben irgendwie so einen vermehrten Genpool, der auf ein Krebsrisiko hindeutet. Deswegen haben die mich in diese Vorsorge mit aufgenommen, dass ich jährlich einen MRT bekomme und da eben nochmal anders angegliedert bin. Und so bin ich dann eben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im August oder so hatte ich dann meinen ersten MRT-Termin in Köln und habe die da eben alle kennengelernt, die Arztgespräche, Ultraschall, solche Sachen. Und genau, und dann habe ich den, war es noch so, dass ich mich zu dem Zeitpunkt eben auch schon mit dem BH-Thema auseinandergesetzt habe, weil ich hatte das
Oh,
Implantat
interessant.
drinne und ich konnte trotzdem keinen normalen BH tragen. Das war für mich alles sehr, sehr unangenehm. Es hat alles gedrückt, es hat wehgetan. Es war sehr, sehr lästig. Mit Implantat steht einem ja nicht unbedingt ein medizinischer BH zu vom Sanitätshaus oder sowas. So,
Ach,
dass
das
ich
wusste ich
eben,
gar nicht. Okay.
ja, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Krankenkassen, die es bezahlen. Meiner hat es nicht bezahlt. Man sollte es zumindest immer mal wieder versuchen.
Absolut, ja.
Ja, definitiv. Aber ich bin dann tatsächlich irgendwie mit Internetrecherche und so auf eine BH-Prothesenfirma gestoßen, wo ich eben den Kontakt herstellen konnte und mit einer Mitarbeiterin telefoniert habe, die mir dann tatsächlich auch zwei, drei Modelle zugeschickt hat, die ich einfach zu Hause anprobieren konnte und ausprobieren konnte und war dann tatsächlich erstmal glücklich, weil nichts mehr gezwiekt und gezwackt hat und ich zumindest eingepackt war. Und die haben zu dem Zeitpunkt auch Models gesucht gehabt für ihre neue Kollektion. Und das ist bei denen eben auch immer betroffene Frauen. Und dann habe ich gedacht, ach
Welche Firma
klar,
ist
machst du.
das?
Das war ABC. Und dann habe ich gedacht, ja, das machst du jetzt einfach mal.
Ja,
Das ist
klar,
was, das
warum auch
hättest du
nicht?
dich, ja, also das ist was, das hätte ich mich früher nie getraut. Und habe dann gesagt, ja, nee, das mache ich, ich wachse. Und das ist eine Erfahrung, die hat mir einfach sehr, sehr viel in der Zeit gegeben. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, habe ich zwei Shootings schon gemacht bei ABC und das ist immer wieder was, du lernst andere Frauen kennen mit der gleichen Diagnose. Das ist einfach, also das ist so ein Feeling, das ist einfach der Wahnsinn. Und
Schön.
an diesem Shooting-Tag, als ich dann auf dem Weg nach Hause war, kam am Bahnhof eben der vereinbarte Termin, weil man in Köln was gesehen hatte beim MRT und ich nochmal zur Punktion da war, kam da dann das Ergebnis, dass es wieder ein Dezis ist. Und ja, ich muss sagen, es war wirklich, es hat mir schon leicht den Boden unter den Füßen weggerissen, da so bei München zu stehen am Bahnhof, keiner da und du weißt gerade gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Ich
Total.
hab dann meinen Lebensgefährten angerufen und habe ihm so ein bisschen das Management überlassen mit den Terminen und wie es jetzt weitergeht. Das ist, wenn man mich kennt, weiß man, ich gebe ungern ab und ich regel eigentlich immer fürchterlich gerne alles selber.
Okay.
Aber auch das gehört zur Resilienz dazu, dass man eben auch Dinge abgeben kann. Dementsprechend habe ich das so ein bisschen an ihn abgegeben und habe einfach die Zugfahrt auf mich berieseln lassen. Und das lief dann auch relativ schnell so, dass ich Ende Oktober dann schon meinen nächsten OP-Termin hatte. Wir hatten besprochen, dass das Implantat erstmal drinne bleibt, dass man eben sich um das Dezis da drinne kümmert und um das restliche Brustdrüsengewebe und das resiziert und dass ich dann danach bestrahlt werde. Und genau, ich hatte allerdings auch schon bei der ersten OP, wie auch jetzt bei der OP, immer mit sehr viel Wundsekret zu tun, das immer nochmal abpunktiert werden musste. Und so war das dann eben auch erstmal so, dass die Punktionen erstmal fertig sein mussten, bevor man bestrahlen konnte. Aber ich, also heute so im Vergleich würde ich einfach sagen, dass mein Körper und auch gerade der Brustbereich, das Implantatbereich, alles sehr angegriffen war und sehr mit sich zu kämpfen hatte. Und die Bestrahlung da natürlich auch nicht förderlich ist in der Hinsicht. Natürlich soll sie alles abtöten, aber es hat eben dazu geführt, dass mein Brustgewebe komplett entzündet war. Und wir auch, ich weiß gar nicht, also ich habe am 27.11. mit der Bestrahlung, es waren, glaube ich, 6 oder 7 Termine und am 7.10. haben wir sie pausiert, weil alles mega entzündet war und ich erstmal Antibiotika
Oh,
nehmen musste und
Mensch.
ja, so ein paar Umschläge machen musste. Und das war dann noch, ich weiß noch, ich war einen Tag vorher noch auf der Weihnachtsfeier von der Arbeit aus. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe diese Kompressen von meiner Brust gemacht und konnte in meine Brust reingucken. Ja,
Aua.
das war so was, das braucht man gar nicht. Dann auch nur
Nee.
gesagt, habe den Morgen nur gesagt, also wir fahren dann jetzt ins Krankenhaus. Mein Lebensgefährte, so süß wie er war, willst du nicht wenigstens frühstücken? Nein, ich möchte nicht frühstücken, weil das werden wir operieren müssen und ich werde nüchtern sein müssen. Genau. Also sind wir ins Krankenhaus gefahren und ja, natürlich, man muss das operieren. Wir haben das Implantat rausgenommen, das ganze entzündete Gewebe weggeschnitten und
Oh.
ja, ich bin dann auf der rechten Seite flach wieder aufgewacht.
Okay.
Ja.
Wie war das
Meine,
Gefühl?
ich habe mich da am Anfang gar nicht mit groß befasst, weil es erst so war, dass meine Tochter eben diesen Sonntag auch eine Weihnachtsfeier vom Reiten aus hatte mit einem kleinen Auftritt und so. Und ich nur zu meinem Freund gesagt habe, bitte geh hin, dass irgendjemand da ist. Ich komme hier schon klar, ich bin versorgt, aber soll jetzt nicht noch mehr darunter leiden.
Ja, klar.
Und so war der erste Gedanke erstmal, oh, hoffentlich war die Weihnachtsfeier schön, habe ich schöne Videos gekriegt, bevor ich mich damit befasst habe, dass ich ja jetzt auf
Typisch
der einen
Mama.
Seite flach bin. Ja, genau. Ich muss auch sagen, dass mich das Mama-Sein sehr aufrecht gehalten hat in
Ja.
der Zeit. Ganz
Kann ich
klar.
total nachempfinden. Ja, absolut.
Ja, und dann kriegt man ja so die Erstprothese im Krankenhaus, diese wattierte Prothese. Und ich habe dann eben, ja, ich hatte den Kontakt zur ABC, ich habe dann eben geschrieben und hatte, ich glaube, ich war einen Tag zu Hause oder so und dann hatte ich schon mein Paket mit Prothese und Prothesen-BH.
Ach, wie schön.
Das war wirklich schön, weil man wusste, okay, gut, ich kann das, wenn ich das möchte, anziehen. Ja, war dann für mich aber auch, also ich habe jetzt auch nicht extrem große Oberweite und war jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber es war halt schon so, dass ich sagen muss, ja, die Prothesen-BHs sind schön und sie sind bequem, aber das Sex-Appeal fehlt ihnen manchmal dann doch.
Kann ich voll
Es
verstehen.
ist leider so. War lange kein Thema, weil man einfach nur noch funktioniert hat und überlebt hat oder ums Leben gekämpft hat. Aber irgendwann ist ja auch die Normalität wieder da und man ist
Ja.
wieder so im Alltag drinne, im Leben drinne. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann eben entschlossen, einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren. Als neue Aufgabe quasi. Und wir haben uns da eine Mammutaufgabe geschaffen. Aber sind sehr glücklich mit unserem treuen Begleiter und haben dann eben so das Leben gemanagt. Aber es war immer so, dass ich gesagt habe, mit diesen BHs komme ich nicht, das heißt, ich komme nicht zurecht, aber es ist, ich ziehe mich nicht gerne aus. Und
Verstehe.
haben eben auch über eine Rekonstruktion nachgedacht der Brust in Form von einem Deep-Lappen, habe mich da auch informieren lassen, habe aber auch gesagt, 2020 gibt es keine OPs, das wird ein OP-freies Jahr, nach dem, was mein Körper alles durch hat.
Kann ich voll verstehen, ja.
Und oder so war ich erst mal im Leben drin und habe mich dann immer weiter mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte den Hund und wir haben erst mal komplett gelebt. Und dann bin ich irgendwann, glaube ich, bei so einem Shooting von einer BH-Beratung in Augsburg erfahren. Also ich wohne bei Kassel in Hessen und Augsburg, das ist halt unendlich weit. Aber irgendwann habe ich eben Kontakt aufgenommen und hatte meine BH-Beratung und bin mit einem wirklich super schönen BH rausgegangen, der wirklich normal ist, mit dem man sich sexy fühlen konnte. Und habe gesagt, dieses Gefühl, das muss mehr Frauen ermöglicht werden.
Ah, absolut, ja.
Und so fing eben dieser Gedankengang an, dass ich das eben auch bei uns in Kassel machen möchte und da den Frauen, die Frauen eben begleiten möchte, auch mit wesentlich mehr Zeit, die so ein Sanitätshaus eben hat, oder so ein normales BH-Geschäft, hat ja jetzt auch nicht die Zeit, eine Frau zu beraten, die eben Probleme mit den Brüsten hat, in
Na
welcher Form
klar.
auch immer. Aber dann,
Und du hast es selber durchlebt, ne? Das ist
ja.
nochmal was ganz anderes, dieses Vertrauen an sich.
Genau. Also wuchs dieser Gedanke und habe mich darum gekümmert. Es war aber auch so, dass ich dann irgendwann wieder Knötchen gefühlt habe in der Brust oder an der Narbe. Zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, das ist das Narbengewebe, das wuchert halt und das wächst und das passiert, weil du hast ja eh Probleme mit der Narbe, ist ja gar nicht so schlimm. Es fing dann aber auch schon an, dass der Hund immer an diesen Arm dran gegangen ist und da rumgeknabbert hat, so eindeutige
Dich
Zeichen.
aufmerksam zu machen.
Ja, genau, mich aufmerksam zu machen. Und ich habe immer gedacht, naja, Weihnachten möchte ich mir davon nicht versauen lassen. Ich regel das im neuen Jahr. Aber irgendwann wurde dieser Knoten auch sichtbar, als wirklich klein, minimaler Knubbel, aber ich kenne eben meinen Körper und ich beobachte meinen Körper und dementsprechend fällt es mir auch immer schnell auf.
Du
Und dann
kommst
habe
auch
ich
aus
eben,
medizinischem Background, ne? Das ist nochmal was
ja.
ganz anderes.
Ja, also wobei man sich da auch oft bremsen muss, weil man immer gleich ans Schlimmste denkt
Zu
dann,
viel,
ne?
ja.
Ja, genau. Aber so kam es dann eben, dass ich doch einen Termin bei meinem Frauenarzt gemacht habe, der einen Ultraschall gemacht hat, gesagt hat, naja, es sieht am ehesten nach einer Nekrose aus. Es sieht jetzt nicht groß durchblutet aus, ist nicht so schlimm. Und ich so, ich möchte aber doch gerne ins Brustzentrum. Und da hat dann meine Ärztin noch mal eine Biopsie genommen. Und auch da haben wir wieder einen Telefontermin vereinbart. Ich rufe dich an, wenn das Ergebnis da ist. Und ich muss dazu sagen, ich war im Oktober, habe ich mir die Haare damals kurz schneiden lassen, so als Abschluss des Ganzen. Habe ich gesagt, ich brauche eine Veränderung, ich brauche was Neues. Und als die Ärztin aus dem Brustzentrum anrief, saß ich gerade beim Friseur mit Halbhaarfärbung auf dem Hahn. Und dachte dann so, ich muss da mal kurz dran gehen. Und dann sagte sie so, ja, passt. Ich so, ja, du, ich sitze beim Friseur, komm, hau raus. Und sie so, ja, da ist wieder ein Dezis. Und dann hatte sie nur gesagt, dass ich halt noch mal einen Termin, ich glaube, fürs MRT oder so hatte ich ein bildgebendes Verfahren. Es war ein bildgebendes Verfahren. Fragt mich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, es war ein MRT. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, machen wir. Und dann auch aufgelegt. Und ich musste so, mir liefen die Tränen, ich musste weinen. Ziert mir sonst auch eher nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe meinen Friseur nur angeguckt und habe gesagt, ich muss mal kurz raus. Ich hoffe, das macht der Färbung nichts. Und musste kurz durchatmen und ja, habe dann die Frisur über mich ergehen lassen. Muss sagen, also waren da auch alle sehr nett. Der hat gefragt, darf ich fragen? Ich so, ja, ich habe jetzt gerade die Diagnose gekriegt, dass ich das zweite Brustkrebsrezidiv habe. Ist so, wie es ist, aber shit happens. Augen zu und durch. Und so bin ich im Januar operiert worden und dann nochmal
Schon wieder.
bestrahlt worden. Schon wieder, ja,
Auch schon
genau.
wieder.
Auch schon wieder. Diesmal habe ich die Bestrahlung aber ohne große Komplikationen hinter mich gebracht. Und ja, darf
Ja,
jetzt
gut, weil da
hier
auch
in
kein
der.
Silikon drin war, ne?
Nee. Genau, es war kein Silikon drin. Der Körper hatte ein bisschen Zeit, sich von dem ganzen
Zu regenerieren.
Strapazen davor zu regenerieren. Genau. Und ich wusste ja dann auch schon so ein bisschen, was auf mich zukommt und konnte damit einfach besser umgehen. Und ja, jetzt darf ich hier in der Reha sein, darf die Reha mitmachen, darf eben gucken, was wir noch hinkriegen, damit das mit der Narbe und der Bewegung des Arms und auch der Fatigue besser wird, weil auch wenn ich durchaus einen starken Lebenswillen habe und mich auch wirklich immer weiterbilde und was versuche, ist, hat man natürlich trotzdem mit den Nebenwirkungen zu kämpfen, die man eben hat.
Ja klar, wenn der Körper zweimal bestrahlt worden ist, das sind ja natürlich auch Eingriffe in den Körper. Die müssen ja auch in irgendeiner Art und Weise erstmal kompensiert werden. Und definitiv ist es dann auch wichtig, dass man dann eben schaut, wie geht's dann weiter dann eben auch, ne? Und Fatigue ist natürlich ein riesengroßes Thema und es hat jetzt ja auch nichts damit zu tun, dass man nur Fatigue bekommt, wenn man irgendwie eine Chemotherapie durchlaufen hat, sondern eben auch, wie es jetzt bei dir ist, dreimal hintereinander. Das ist 2022, 23, 24. Und es macht natürlich ganz, ganz viel mit der einen Seite, also dass es immer wieder die gleiche Seite ist, dass es immer wieder die gleiche Stelle ist und dass dann natürlich dann auch geguckt werden muss, wie kann man dir da am besten helfen? Wie geht es dir denn jetzt gerade? Also kannst du wieder in deinen Beruf einsteigen oder ist es jetzt eher
Also,
unwahrscheinlich?
ja, also tatsächlich, geht es hier in dieser Reha genau darum, ob ich meinen Beruf irgendwann wieder ausüben kann. Ich war hoch motiviert, auch nach der Bestrahlung und hatte auch vor der Reha, einfach weil ich so lange auf diesen Reha-Termin gewartet habe, schon eine Wiedereingliederung gemacht. Aber muss tatsächlich gestehen, dass ich dann seit Anfang August auch wieder krankgeschrieben war, weil es nicht ging. Und das ist was, ich mache meinen Job liebend gerne und Ich mag das auch und ich habe ein super Team bei mir an der Arbeit, im OP. Aber ja, keiner, ich weiß es nicht, wir das hier wieder hinkriegen, ob die sagen, das funktioniert wieder oder es geht eben nicht. Das sind alles so Sachen, die gerade in der Luft hängen.
Bist du sehr stark eingeschränkt, was jetzt die Seite angeht?
Ja, also es ist schon schwierig. Also was heißt, also so im normalen Alltag mag das alles gehen, aber in so einem
Okay.
Klinikalltag, in einem OP-Alltag, wo man sich eben noch ganz anders bewegen muss, merkt man es eben doch noch mal ganz
Natürlich.
anders.
Du hast ja noch ein bisschen auch hier drüber erzählt oder noch nicht erzählt, aber vielleicht gehen wir da jetzt auch ein bisschen drüber ein. Was bedeutet denn der Haltkompass?
Der Haltkompass, ja. Den Haltkompass, den habe ich entwickelt. Das ist eine Mischung aus dem Resilienztraining und dem Mentalcoaching mit gepaart mit meiner BH-Beratung, also äußerlich-innerlicher Halt,
Schön.
den eine Frau einfach braucht und genau, den ich einfach geben möchte. Also ich möchte begleiten oder ich begleite Frauen in Umbruchsstimmungen, nicht nur Krebserkrankungen, sondern es gibt ja auch Stillzeit, es gibt die Wechseljahre, es gibt so viele Sachen, wo einfach der Mensch im Umbruch ist. Ich persönlich habe mich jetzt eben auf die Frauen spezialisiert, die Umbruch sind und im Wandel sind und einfach wieder mehr Halt brauchen von innen, von außen, um wieder ihr Selbstwertgefühl zu steigern und einfach Klarheit zu bekommen.
Wow, total schön. Wird das denn auch gut angenommen? Also kann man da, kannst du dann da in dem Sinne auch so ein zweites Standbein vielleicht mit aufbauen?
Ja, also es wird auf jeden Fall angenommen. Wie gesagt, es war halt durch die Unterbrechung mit meinen ganzen Krebsgeschichten jetzt noch nicht so, dass ich das komplett rausgetragen habe in die Welt, sondern es bisher nur ein kleiner Kreis war, die daran teilgenommen haben. Es ist natürlich auch, ich versuche mich natürlich gerade darauf zu konzentrieren, ob ich in meinen Beruf zurück kann.
Na klar.
Dementsprechend ist es momentan ein Nebenstandbein, was mir einfach ganz viel wiedergibt, was mein Herzensding ist, mein Herzensprojekt. Und ja, also ich hoffe halt, dass wenn man ansonsten sagt, dass ich nicht in meinen Beruf zurück kann und ich mich dann eben ein bisschen mehr darauf konzentriere, dass das einfach auch ein zweites Standbein werden kann.
Ja, und es ist ja auch ein riesengroßes Thema. Also gerade jetzt nicht nur Brustkrebs, aber wenn wir schon überlegen, dass über 70.000 Frauen Brustkrebs haben an sich, dann ist das natürlich, da hast du da definitiv schon sehr, sehr viele Klienten. Und wenn man das aber auch noch so ausweitet, dann eben, ne, zum Thema Schwangerschaft, Stillzeit, Wechseljahre, dann gibt es da ja auch ein großes Repertoire, woran man sich bedienen kann. Also der Bedarf ist ja riesig und der ist ja definitiv auch da. Und natürlich gibt es einige Firmen, die sehr, sehr schöne BHs mittlerweile machen, eben auch nach einer Brustkrebserkrankung. Es ist aber wirklich auch schwierig, da das Richtige auch zu finden oder eben auch den passenden BH auch zu finden. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass du das eben auch nochmal mit einem, ja, mit einem Coaching dann auch so verbindest, dass man das dann eben auch alles als Einheit sehen kann und dass du dann eben da dann auch ganz, ganz viele, ja, Frauen wieder glücklich machen kannst. Sei es dann eben auch seelisch, aber sei es eben auch als ästhetisch, sodass man da ganz, ganz viele Dinge vor allem wieder anknüpfen kann.
Ja, genau. Und das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man sieht, wie die Frau reinkommt und wenn man sieht, wie sie danach quasi wieder rausgeht. Und ja, wie gesagt, es gibt schöne BHs, Aber ich finde halt immer, man muss das Ganze sehen. Und wir sind nicht nur unsere Brust oder unser Arm oder unsere Augen, sondern wir sind unser
Genau.
ganzer Körper, unsere ganze Seele und auch unser ganzer Geist.
Ja, sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Effi, magst du noch ein paar Worte sagen, wo du jetzt gerade bist? Also kann man diese
Ja.
Klinik gut empfehlen? Bist du da jetzt schon öfters gewesen? Weil du sagtest, du hattest ja auch schon 2022 dann eben danach dann auch eine Reha gemacht.
Also ich war 2022 danach in einer anderen Reha. Ich bin jetzt das erste Mal hier in Boldenhagen. Liegt daran, ich habe mir einfach so vom Sozialdienst, ich habe gesagt, boah, nach der ganzen Geschichte, ich wünsche mir einfach ein bisschen Strand und Meer. Also
Kann
gerade
ich.
die Umgebung macht schon was mit einem. Und ich habe jetzt echt auch noch mal Glück, dass das Wetter gut
Sehr
ist.
schön ist gerade.
Ja, genau, dementsprechend habe ich auch noch was von Strand und Meer. Ich habe hier aber schon auch sehr viele Frauen kennengelernt, die tatsächlich auch schon das zweite oder dritte Mal hier in der Klinik sind. Und ich muss auch sagen, also ich finde, das Angebot ist ein gutes. Also man muss jetzt dazu sagen, es ist eine onkologische Klinik, nicht nur auf Brustkrebs spezialisiert, sondern tatsächlich eine komplette onkologische und kardiologische Reha. Aber die machen sich hier auch wirklich Gedanken, wie sie die Gruppen zusammensetzen, dass das passt, auch im Speisesaal, dass das gut matcht mit denen, die zusammen an einem Tisch sitzen. Das Essen ist vollkommen in Ordnung. Man darf ja nicht vergessen, dass so eine Reha-Klinik, ich weiß nicht, 2,70 € pro Patient hat fürs Essen.
Ja, ist
Aber
nichts, ja.
nee, das ist nichts. Aber sie holen hier wirklich gut raus und
Sehr schön.
es gibt auch immer frische Sachen, was wirklich toll ist. Weil ich ja persönlich richtig gut finde als Porridge-Fan. Es gibt zum Frühstück tatsächlich Porridge. Das habe ich
Cool.
damals, ja, das habe ich damals in der anderen Klinik ein bisschen vermisst. Da musste ich dann immer Quark frühstücken. Aber nein, hier gibt es auch tatsächlich Porridge. Man liebt es oder man hasst es, ich liebe es und deswegen freut es
Ich
mich,
auch.
dass das zu meiner morgendlichen Routine weiterhin dazugehören darf. Und ja, wie gesagt, die Außen, es ist halt wirklich, du gehst aus der Klinik raus und bist am Strand. Das ist einfach viel wert. Dadurch kann eben auch viel sportliche Aktivität am Strand stattfinden, was eben nicht nur den Körper auf Vordermann bringt, sondern auch den Geist.
Absolut. Ach, schön. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall hier noch eine wunderschöne Zeit in Boldenhagen. Genieße es und ich hoffe natürlich sehr, dass das Wetter bei dir dann eben auch so bleibt. Wir kommen jetzt auch so zum langsam so zum Ende des Gespräches. Ich würde mich schon mal von dir verabschieden. Ich danke dir, dass du da warst, dass du so spontan die Zeit genommen hast. Die Technik hat jetzt auch mitgespielt und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir deine Geschichte jetzt auch in die Welt tragen können, dass dadurch dann vielleicht auch neue Kundinnen entstehen, dass ich mich freuen würde, wenn du natürlich dort auch in diesem Bereich weiter agieren kannst. Ich drücke dir die Daumen, dass du auch weiterhin in deinem Job bleiben kannst, beziehungsweise dann eben auch da deinen Weg finden wirst, ob es jetzt in einer anderen Richtung ist. Danke, Steffi, dass du da warst. Ich verabschiede mich schon mal von dir. Die letzten Worte gehören jetzt nur dir. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
Ich danke dir, liebe Kendra, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich auf noch ganz viele Podcasts von dir, weil auch du eine wirklich tolle Arbeit machst und damit den Frauen Mut machst und das ist auch unbeschreiblich.
Dankeschön. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe sehr, dass euch dieses Gespräch gefallen hat. Schaut gerne mal bei Steffi vorbei. Wir verlinken hier natürlich alles in den Shownotes und vielleicht hat die ein oder eine dann auch gehört, oh, einen richtigen BH oder ich habe hier auch noch nicht so den passenden BH gefunden. Also meldet euch unbedingt dann auch bei Steffi und nicht nur die BH-Größe, sondern eben auch das Mentale, das Resilienz, der Mentalcoach. Das könnt ihr eben auch gerne dann über sie dann erfahren. Jetzt ist sie erstmal in der Reha und stärkt sich jetzt erstmal, tankt er richtig auf, sodass sie dann auch gut erholt, natürlich dann auch bald wieder zurück ist. Und ich hoffe sehr, dass du diese Folge dann auch mit allen teilst, die eben gerade auch eine Diagnose bekommen haben. Und vor allem, was ganz wichtig auch ist, achte sehr auf dich. So wie jetzt Steffi sagt, es ist nur ein Dezis, es ist nur eine Vorstufe von Krebs, dass du das wirklich auch weiterhin beobachtest, weil dadurch kann eben auch ganz, ganz viel passieren, wie man das jetzt auch bei Steffi gesehen hat, wie sie uns mitgenommen hat durch die schweren 3 Operationen, wo dann auch die Brust offen ist und wo man danach dann eben das Implantat wieder rausnehmen musste. Sie hat über das DFLAP gesprochen und ich glaube, dass hier ganz, ganz viele Frauen eben auch nicken, wenn sie diese Podcast-Folge hören, dass es vielen vielleicht auch genauso ging, gerade zum Thema ernst genommen werden, auch von Ärzten, dass du wirklich dieses Recht hast, auch weiterhin natürlich dich untersuchen zu lassen und auch zu sagen, hey, wenn eine Mammographie nicht reicht, weil Steffi eben auch nicht so jung war, dann ist das Brustgewebe auch sehr fest, das Drüsengewebe. Manchmal kann man es nicht bei der Mammographie erkennen, sodass du natürlich auch immer noch ein Recht auf einen Ultraschall hast, wo man dann eben auch noch eine andere Darstellung vor allem auch hat oder vor allem auch noch ein MRT. Also sei da immer auf der sicheren Seite, hör da wirklich auf dein Bauchgefühl. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Genieß noch ein paar schöne Tage hoffentlich, bevor wir in die kalte Jahreszeit reingehen. Bleib gesund wie immer. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dass er eben auch weiter in die Welt getragen wird. Und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Alles Liebe, deine Kendra.